Lieber Vater, wir danken dir noch einmal für diesen Abend, danken dir dafür, für die Möglichkeit, jetzt auch besonders über die Gemeinde und Mitgliedschaft besonders nachzudenken und uns darüber Gedanken zu machen. Herr, wir bitten dich darum, dass du wirklich Gnade schenkst, dass wir dein Wort richtig anwenden, richtig verstehen, richtig umsetzen in unserer Gemeinde. Bitten dich auch um Weisheit, um Verständnis, bitten dich auch, wenn wir nachher noch Fragen behandeln, dass wir das gut angehen können, und durch all dem, was wir hier tun heute Abend, wollen wir sehen, dass du, Herr, allein verherrlicht wirst. Amen. Genau, wie vor 2 Wochen hatte Arthur die Möglichkeit, euch mal eine Kurzzusammenfassung sozusagen der Gemeinde als Ganzes zu geben. Heute wollen wir uns mehr spezifisch auf die Mitgliedschaft konzentrieren. Wir werden es auch wieder so handhaben, dass wir zuerst einmal, gehe ich mit euch durch einige Stellen durch, versuche mal das ganze Konzept so ein bisschen aufzugreifen, und danach möchte ich gerne wieder eine Möglichkeit schaffen für Fragen, die ihr habt, dass wir die offen auch hier nochmal besprechen können. Wenn ihr im Livestream dabei seid, dürft ihr mir gerne persönlich auch eine Nachricht schicken, und ich gucke, was wir an Fragen hier noch beantworten können. Falls euch sonst in der Zwischenzeit irgendwas auffällt, schreibt es euch auf, damit ihr eure Fragen loswerden könnt und wir das nachher diskutieren können. Nun, wenn wir über Mitgliedschaft denken, nachdenken und dieses Wort auch benutzen, dann haben wir hier ein Wort, das nicht unüblich ist, richtig? Wir sehen es in sehr vielen verschiedenen Kontexten immer wieder verwendet, das Wort Mitgliedschaft, so häufig verwendet, dass die Bedeutung des Begriffes komplett aufgelöst worden ist, und verschiedene wenden das anders an. Wir haben Firmen, die Mitgliedschaften anbieten, um Kunden zu ködern. Wenn du in einem Fitnesscenter bist, dann bezahlst du deine monatliche Rate, damit du dein Regiment abliefern kannst, und du gehst einfach dann, wenn du willst. Also das ist die einzige Forderung oder Verpflichtung sozusagen, ist, dass du deine Gebühr bezahlst. Es gibt andere Webseiten beispielsweise, da wirst du Mitglied und hast gar keine Verpflichtung, muss gar nichts bringen, aber du hast den Vorteil, dass du günstigere Angebote kriegst. Warum? Einfach nur, weil du jetzt Mitglied heißt. Und so wurde eben dieser Begriff Mitgliedschaft sehr lose und sehr undefiniert, und deshalb ist es wichtig, dass wir uns darüber nochmal Gedanken machen und uns fragen, wie sieht es denn mit der Mitgliedschaft innerhalb der Gemeinde aus und wie müssen wir die Mitgliedschaft verstehen und warum, vor allen Dingen auch für euch wichtig zu verstehen, warum legen wir so viel Wert auf Mitgliedschaft hier in unserer Gemeinde. Und deshalb werden wir uns einige Bibelstellen anschauen, und das Ziel ist, dass du heute Abend weggehst und verstehst, was es bedeutet, ein Mitglied der Gemeinde zu sein und warum es so wichtig ist, ein Mitglied der Gemeinde zu sein. Und zuallererst werden wir uns dazu jetzt mal die biblische Grundlage zur Gemeindemitgliedschaft anschauen. Die biblische Grundlage zur Gemeindemitgliedschaft. Und die biblische Grundlage, wenn wir uns die Bibel mal als das Neue Testament als Ganzes anschauen, dann sehen wir, dass die Bibel immer wieder von Gemeinden als eine Gruppe spezifischer Personen spricht. Also keine lose, zusammengewürfelte, mal so, mal solche Menschen, sondern es waren immer spezifische Menschen, die sich an spezifischen Ortschaften versammelt haben. Und die Bibel, das Neue Testament, gibt uns unzählige Beispiele von solchen Gemeinden, die dann entstanden sind. Ich habe einfach nur mal bis Kolosser einige Stellen aufgezählt, und ihr seht, wie häufig es ganz spezifisch festgehalten wird, schon in der Apostelgeschichte, Heilige in Lydda, Gemeinde in Jerusalem, Gemeinde in Antiochien, Gemeinde zu Gemeinde. Also dieses Konzept, dass es mehrere Gemeinden gibt, wo verschiedene Menschen zugehörig sind zu dieser jeweiligen Gemeinde, zieht sich von Apostelgeschichte durch. Ich habe jetzt, wie gesagt, bis Kolosser euch ein paar Stellen aufgeschrieben, aber bis hin zu Offenbarung finden wir dieses Konzept oder dieses Bild davon, dass es verschiedene Gemeinden mit spezifischen Gruppen gibt. Das heißt, die Bibel alleine beweist damit, dass es nicht nur diese globale Gemeinde gibt, wo jeder automatisch Teil wird sozusagen, sondern dass es immer innerhalb einer Ortschaft eine gewisse Gruppe von Gläubigen gibt. Die Frage ist aber, wie wird man nun Teil dieser speziellen Gruppe oder dieser speziellen Gemeinde? Und dazu werden wir uns wieder in die Apostelgeschichte bewegen. zwei Stellen, einfach nur, um das mal kurz herauszustreichen, worum es hier geht. In Apostelgeschichte 2, Vers 41, nach der Predigt von Petrus zu Pfingsten, sehen wir, wie hier die erste Gemeinde entsteht. Und alles, was Lukas uns schreibt, ist, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also wir sehen hier ganz einfach die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die sich haben taufen lassen und die dann der Gemeinde hinzugefügt wurden. Genau ähnlich auch sehen wir das dann in Apostelgeschichte 5. Auch dort ist es hier nach dem Ereignis mit Ananias und Sapphira, wo Lukas auch beschreibt, wie das Werk weitergeht und dann in Kapitel 5, Vers 13 bis 14, von den übrigen aber wagte sich keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen. Und was zusätzlich interessant ist, ist, dass Lukas hier immer wieder betont, dass nicht die Apostel Menschen hinzugetan haben, oder die Gemeinde entschieden hat, wir nehmen diese Leute auf in unsere Gruppe, sondern dass es in beiden Stellen und immer wieder durch die Apostelgeschichte hindurch sehr passiv formuliert ist, dass sie einfach hinzugetan wurden. Und das unterstreicht nochmal den Fakt, den Jesus selbst in Matthäus 16, Vers 18 untermauert hat, wo er sagt, dass er seine Gemeinde baut. Es ist nicht die Aufgabe irgendeiner Person, Menschen, Gemeinden hinzuzufügen. Das ist allein die Aufgabe von Gott selbst. Und diese Gemeinden, die sich dann bilden, die werden von Ältesten betreut und sie zeichnen sich durch eine Gemeinschaft aus, in der man aufeinander Acht hat, in der man sich gegenseitig anspornt. Um das Ganze ein bisschen noch tiefgehender zu verstehen, müssen wir sehen, wie Jesus über die Gemeinde gesprochen hat. Jesus hat nicht häufig den Begriff Gemeinde, wie er später in der Apostelgeschichte entfaltet wurde, benutzt, aber es gibt zwei wichtige Schlüsselstellen, die wir betrachten müssen, um zu verstehen, wie Jesus das die Gemeinde vor Ort verstanden hat. Und er spricht zum Beispiel in Matthäus 16, Vers 18 davon. Das ist hier das nach dem großen Bekenntnis von Petrus, nachdem er ausruft, wir wissen, dass du der Christus bist. Matthäus 16, Vers 18 ist eine gute Stelle für euch aufzuschlagen, wo Jesus dann nochmal untermauert und ihm sagt, du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und wir einfach die Idee nochmal sehen, dass er derjenige ist, der die Gemeinde baut. Nun, in Kapitel 16 daraufhin schreibt er dann oder spricht Jesus dann in Vers 19 von diesen. Jetzt war ich noch im falschen Kapitel. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Und wenn man diese Stelle alleine liest, nachdem man das Ganze hört, dass Petrus das richtige Bekenntnis über Jesus hat, dass Jesus seine Gemeinde baut und plötzlich kommt diese Stelle von Schlüsseln, Reich des Himmels und irgendwas von Binden und Lösen, was hier im Kontext irgendwie schwer einzuordnen ist, was Jesus hier eigentlich mit meint. Hilfreich ist aber, dass wir eine ähnliche Aussage kurz darauf wiederfinden, nämlich in Kapitel 18. Und in Kapitel 18, nur nochmal, um das aufzugreifen, was Jesus hier mit Schlüsseln und Binden und Lösen meint, in Matthäus 18 spricht er davon, oder die Frage, die an Jesus gerichtet wird, ist, wie häufig sollen wir unserem Gegenüber, unserem Bruder vergeben? Und Jesus gibt ihnen dann einen ganz einfachen Prozess, wie man mit Sünde unter Gläubigen umgehen sollte. Und das seht ihr in Matthäus 18 ab Vers 15. Und wir werden die ganze Passage mal ganz kurz lesen, weil das, was sich hier abspielt, ist sehr, sehr wichtig, um dieses Konzept von einer Gemeinde vor Ort zu verstehen. Also in Matthäus 18, Vers 15. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Wenn er aber auch nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein, und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Und ganz, wir können jetzt ganz im Detail das alles entfalten und uns überlegen, wie das funktioniert, aber ein Prinzip wird ja ganz deutlich. Was nicht stattfinden darf auf die Länge innerhalb der Gemeinde, ist, dass sich eine Person findet, die unbußfertig ist. Ganz einfach. Jesus sagt, wenn Sünde da ist, soll diese Person konfrontiert werden zwischen einer Person. Wenn sie darauf nicht reagiert, dann mit zwei Personen. Und wenn das immer noch nicht fruchtet und diese Person ihre Sünde nicht einsieht, dann muss es der Gemeinde gesagt werden. Und wenn die Gemeinde mit dieser Person spricht und diese Person das immer noch nicht anerkennt, dann ist der Punkt erreicht, wo sie sich identifiziert als eine Person, die nicht ein Leben führt, einem Christen gemäß, und deshalb der Gemeinde entfernt werden sollte. Also sein Leben zeigt nicht das Muster eines Christen. Und hier sehen wir dann diese Stelle wieder, was ihr auf der Erde bindet, wird im Himmel gebunden sein, und was ihr auf der Erde löst, wird im Himmel gelöst sein. Was Jesus hier also deutlich macht, ist, dass die Gemeinde, so wie sie hier auf der Erde funktioniert, mit den Menschen, die hier Teil von dieser Gemeinde sind, das repräsentieren soll, was im Himmel der Fall ist. Also das heißt, der Status eines Menschen im Himmel, dass er gläubig ist, soll genauso vor Ort in der Gemeinde erfüllt werden. Und das ist genau das, was er hier mit diesem Lösen und Binden anspricht und diese Autorität gewissermaßen, die er der Gemeinde zuspricht und auch den Aposteln in Matthäus 16. Nun, einfach nur kurz als Randnotiz. Was wir hier sehen, ist ein striktes Vorgehen bei Sünde, wo wir immer verstehen müssen, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle sündigen und alle Ermahnung brauchen und alle mit Sünde auch konfrontiert werden müssen. Und wir auch alle Liebe und Gnade von Mitchristen brauchen. Aber, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, die schwerwiegende Problematik ist dann da, wenn jemand, auch wenn die Sünde und Sünde, die Bibel sagt uns, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Und wenn jemand trotz dieser biblischen Konfrontation nicht bereit ist, umzukehren, auch nach mehreren Versuchen, dann macht sich einfach deutlich, dass Leben und Bekenntnis nicht übereinstimmen. Und deshalb muss die Gemeinde dann diesen Schritt gehen und sagen, wir hier vor Ort wollen das repräsentieren, was im Himmel der Fall ist. Und deshalb müssen wir diese Grenzen ziehen. Also wir sehen hier nur, um das aufzuzeigen, dass die Gemeinde und was wir in der Bibel immer wieder sehen, dass es einen deutlichen Unterschied gibt zwischen Gläubigen und Ungläubigen, der durch die Mitgliedschaft gezogen wird und der durch die Mitgliedschaft auch deutlich gemacht werden soll. Und ein Autor beschrieb es so als Kommentar auf diese Stelle in Matthäus 18. Diese Worte zeigen auch deutlich, dass Christus wollte, dass seine Gemeinde auf Erden so weit wie möglich der Gemeinde im Himmel gleicht. In dem Sinne, dass sie heilig ist in ihrer Mitgliedschaft, nicht eine wahllose Versammlung von Gerechten und Ungerechten, von Gläubigen und Ungläubigen, von Christen und Verworfenen, sondern eine Gemeinde von Christen, die danach strebt, Christus ähnlich zu sein. Nun, das ist ein Prinzip, das sauer aufstößt und mit dem man bei vielen Gemeinden auch Fragen aufwerfen wird, weil wir eins aus dem Blick verloren haben. Nämlich, dass die Gemeinde, um noch ein anderes Zitat zu bringen, in erster Linie ein heiliges Volk ist, das einen gerechten Gott repräsentiert. Das ist unsere Aufgabe hier in der Gemeinde. Die Wichtigkeit dessen wird auch nochmal unterstrichen von Paulus in 1. Korinther. In 1. Korinther 5 sehen wir ein gravierendes Beispiel von Gemeindezucht, das uns auch nochmal hilft, diese Grenze zu verstehen, die gezogen werden muss. Und in 1. Korinther 5, ab Vers 1, ich habe euch das auch nochmal auf der Folie, sagt Paulus zu den Korinthern, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Das ist also das Problem, das er hier deutlich macht. Und Paulus sagt, wenn eine solche offensichtliche Sünde vor Ort ist, dann müsste diese Person aus eurer Mitte entfernt werden. Also auch hier wird wieder deutlich, es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen, von der Leute hinweggetan werden müssen, weil dieser Mensch nicht den Christus repräsentiert, dem er sagt, er würde folgen, mit seinem Leben, sondern sein Leben, das den Wandel der Welt repräsentiert. Und da müssen wir die Grenze ziehen. Auch nochmal, Gott hat immer gewollt, dass ein klarer Unterschied zwischen der Welt und seinem heiligen Volk gemacht wird. Und das ist ein Zweck der Mitgliedschaft. Nun, wenn ihr euch jetzt fragt, okay, worum geht es eigentlich bei Mitgliedschaft und wie können wir es einfach zusammenfassen, dann können wir Mitgliedschaft sozusagen als ein Echtheitszertifikat betrachten. Ein Echtheitszertifikat, das bestätigt vor der Welt, dass diese Person Teil der Gemeinde ist, nicht nur mit Worten, sondern auch mit seinem Leben zeigt, dass er ein Jünger Jesu ist. Die Gemeinde stellt also mit der Mitgliedschaft der Person das Zeugnis aus, dass er ein Christ ist und macht vor der ganzen Welt deutlich, diese Person ist anders. Und genau diese Aussage über eine Person wird quasi rückgängig gemacht, wenn es zum Fall einer Gemeindedisziplin kommt. Wenn jemand nicht mehr dieses Muster sieht und dann die Gemeinde quasi dieses Echtheitszertifikat entzieht und sagt, diese Person mag zwar sagen, sie sei gläubig, aber ihr Leben spricht eine andere Sprache. Und so, das ist der Grund, warum wir Mitgliedschaft leben, und deshalb führen wir das ein und nutzen das oder machen das auch schon seit Anfang an, weil die Bibel an mehreren Stellen deutlich macht, dass es einen Unterschied zwischen denen innerhalb und denen außerhalb der Gemeinde gibt, und mit einer formellen Mitgliedschaft umreißen wir diesen Rahmen und machen das, bestätigen das, was Gott in den Leben von Menschen tut. So wie dieses Bekenntnis also nach außen hin deutlich macht, wer dazugehört, so kümmert sich die Gemeinde aber nach innen hin darum, dass dieses Bekenntnis auch gelebt und verstanden wird. Und damit kommen wir, wenn wir jetzt vorhin die biblische Grundlage angeschaut haben, kommen wir jetzt zur biblischen Anwendung von Mitgliedschaft. Also wenn du jetzt ein Mitglied bist, wenn du Teil der Gemeinschaft wirst und du sagst, du bestimmst mit ihnen in der Lehre überein, du sagst, du teilst das gleiche Evangelium und du bekennst, dass du von dem gleichen Jesus verändert wurdest, dann ist es diese Gemeinschaft in der Lehre, die sich nun in einer wahren Gemeinschaft zeigt. Denn die Erkenntnis des Evangeliums führt immer dazu, dass Gemeinschaft gesucht wird. Erkenntnis des Evangeliums führt immer zum Suchen von Gemeinschaft. Das darf ich, eine Stelle, wo uns das deutlich gemacht wird, ist in 1. Johannes 1, Vers 3. Dort berichtet Johannes uns von dem, was er gesehen hat, dass er Jesus selbst gesehen hat, dass er Augenzeuge von ihm ist. Und er sagt dann in Vers 3, dass sie genau das, was sie alles erlebt und gesehen haben, dass sie das verkündigen, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und es ist ganz interessant, wenn wir den ersten Brief von Johannes lesen, dass dieser Aspekt immer und immer wieder betont wird, dass die Lehre des Evangeliums, die Lehre Christi, Basis ist, um christliche Gemeinschaft zu haben, und das etabliert er schon gleich ganz am Anfang im Brief. Also die Lehre, der Glauben an Christus führt dazu, dass ein Mensch Gemeinschaft mit denen sucht, die diesen Glauben teilen. Und das Prinzip wird in der Bibel an vielen, vielen Stellen deutlich, dass es kein Solo-Christentum gibt, sondern dass ein Christ immer seinesgleichen sucht, dass er immer Gemeinschaft sucht. Und als Gegenteil dazu genau das, was wir in Sprüche 18, Vers 1 lesen. Wenn jemand sich distanziert, wenn jemand denkt, er sei alleine unterwegs, dann macht er das, was Sprüche 18, 1 sagt. Wer sich absondert, der sucht sein Begehren. Gegen alle Umsicht platzt er los. Also sich zu distanzieren oder sich in Diskretion und Eigenbrötlerei zu verlieren, ist nicht Merkmal eines Christen, sondern Merkmal eines fleischlich gesinnten, selbstsüchtigen Sinnes. Nun, die Frage, die wir uns immer wieder stellen und die auch immer wieder berechtigterweise gebracht wird, ist, was ist denn überhaupt mit Gemeinschaft gemeint? Und wir hatten vor ein paar Jahren auch mal eine Serie dazu, wo wir versucht haben, das ein bisschen zu etablieren. Wir werden jetzt nicht das Ganze nochmal aufrollen. Aber die Frage müssen wir auch gerade bei der Mitgliedschaft stellen. Ist Gemeinschaft einfach in die Gemeinde kommen, zum Gottesdienst und wieder gehen? Ist es einfach Kaffee trinken und reden? Ist es einfach nur Dinge zu unternehmen? Und da kommt auch manchmal der Hintergrund hinzu, wo jeder das Gefühl oder die Definition von Gemeinschaft anders führt oder anders geprägt ist. Und deshalb müssen wir das biblisch entpacken. Nun, der Begriff, der für Gemeinschaft verwendet wird im Neuen Testament, ist der Begriff Koinonia, der eben mit Gemeinschaft übersetzt wird und den man auch als Partnerschaft oder Teilhabe übersetzen könnte. Also die Gemeinschaft, die die Bibel beschreibt, bedeutet ein Teilen von Leben, von Gütern, von Zeit, ein Teilen des Glaubens, ein Teilen von allem. Also nicht einfach nur irgendwie einen Zusammenschluss zu fördern, aber dann auch noch weiter darüber hinaus ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und dieses Ziel mit dieser Gemeinschaft, das sehen wir in Hebräer 10 deutlich etabliert, warum es so wichtig ist, dass Christen sich versammeln, Zeit zusammen verbringen und eben auch diese Dinge und Zeit und Leben teilen. Das ist in Hebräer 10, Vers 23 bis 25. Das geht hier eigentlich erst nochmal mit einem negativen Befehl einher, wo er sagt, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureiten. Und hier ist das Negative, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Also der Schreiber macht hier ganz deutlich, dieses Zusammenkommen von Christen ist essentiell für das Christenleben. Es ist keine Option, sondern es ist eine Pflicht, die gewissermaßen da ist und auch nicht einfach nur, um Zeit zusammen zu verbringen und Spaß zu haben, sondern sich einander zu ermutigen, sich gegenseitig anzuspornen und vor allen Dingen sich zu ermutigen, das zu leben, was wir glauben. Und dafür brauchen wir einander. Und so trägt jeder Einzelne, der Mitglied einer Gemeinde ist, die Verantwortung für seinen Mitbruder oder Mitschwester innerhalb der Gemeinschaft. Und so ist es nicht nur eine lose Zusammenkunft, sondern gegenseitige Ermahnung, Ermutigung und Ansporn. Spurgeon hat es auch sehr gut verstanden und hat das deutlich gemacht. In einer seiner Predigten sagte er, manche Gemeinde kann niemals gegenseitige Ermahnung praktizieren, weil die Mitglieder einander nicht kennen. Und jetzt nutze das Bild. Die Mitglieder sind umherschwimmende Eisklumpen, riesige Eisblöcke ohne Verbindung zueinander. Das sollte nicht so sein. Allein die Tatsache der Zugehörigkeit zur Gemeinde, das Trinken aus demselben Kelch, das Essen vom selben Brot, scheint mir, gibt jedem Menschen das Recht zu ermahnen und ermahnt zu werden, ja macht es zur zwingenden Pflicht eines jeden, dafür zu sorgen, dass er sich um die Seele des anderen kümmert. Genau das ist der Aspekt, den Hebräer 10 so deutlich macht. Wenn du Teil der Gemeinde bist, kümmerst du dich um die Seele deines Nächsten. Du bist dafür verantwortlich. Nun, und das, was Spurgeon beschreibt, dass man sich gegenseitig ermahnt und auch ermahnt wird, das tut weh manchmal. Das ist auch nicht immer einfach. Aber was jeder begreift oder lernt über die Zeit, ist, dass wir einander brauchen. Und dass der eine für den Nächsten da ist. Und da gibt es kein Tabu und da gibt es keine Grenzen. Hilfe, Ermutigung, Ermahnung durchtragen muss es innerhalb der Gemeinde geben. Und das geht nur, wie Spurgeon es auch deutlich gemacht hat, wenn die Gemeinschaft über Gemeinsamkeiten hin zu richtigem Kennenlernen wächst. Denn, und hier noch ein Autor, unsere Gemeinschaft mit anderen Gläubigen muss so regelmäßig sein, dass wir die Möglichkeit haben, ihre Nöte zu kennen, ihre Kämpfe, ihre Freuden und ihre Lasten. Diese Einandergebote erfordern nicht gelegentliche, sondern vertraute zwischenmenschliche Beziehungen. Und ihr seht, wie das alles diesen Tenor wiederbringt, den wir aus Hebräer 10 sehen, dass dieses Zusammenkommen, regelmäßige Zusammenkommen so wichtig ist, damit wir aufeinander Einfluss haben können. Denn diese Gemeinschaft, die wir haben, die ist auch Basis dafür, dass wir all die Einandergebote, die die Bibel uns gibt, ausleben können. Dass wir die Lasten voneinander tragen, dass wir einander ertragen, dass wir einander lieben, dass wir füreinander beten, dass wir einander anspornen und ermutigen und so miteinander vorwärts gehen, diesen Weg Christus ähnlicher zu werden. Nun als nächstes, wenn Gemeindemitgliedschaft zum einen eine Verpflichtung zur Gemeinschaft ist, ist es auch eine Verpflichtung zum Dienst. Denn was die Gemeinde, was die Bibel uns zeigt in der Gemeinde, ist, dass es ein Leib ist, in dem jeder seine Gnadengabe bekommen hat. Jeder hat etwas, mit dem er dient. Wir sehen das deutlich untermalt in Römer 12, Vers 6 bis 8. Dort ist die Aufforderung an alle Christen, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lass sie uns gebrauchen. Und eine ganze Liste. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der barmherzig übt mit Freudigkeit. Und in 1. Petrus 4, Vers 10, die Stelle, die ich auch vorne euch aufgeblendet habe, noch einmal, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Und das ist so wichtig, innerhalb der Gemeinde zu verstehen. Zum einen, dass jeder Christ etwas beizutragen hat. Und da gibt es keine minderwertigeren Gaben als andere. Jeder ist gefragt und jeder hat eine Position innerhalb der Gemeinde. Und in Römer 12 sehen wir das Bild auch von dem Leib etabliert, wo jedes Glied, jedes Organ seine eigene Funktion hat, die einzigartig ist, die aber auch notwendig ist. Und so wie 1. Petrus 4, Vers 10 uns das deutlich macht, ist aber diese Gabe auch nicht zur Selbstverwirklichung da und nicht um sich selbst zu profilieren, sondern dazu, dass wir einander dienen, dass jeder dem anderen Handreichung tut in dem Sinne. Und so wie Gemeindemitgliedschaft, also Gemeinschaft, Dienst, eine Verpflichtung zur Gemeinschaft und zu Dienst ist, so ist es auch zusätzlich eine Verpflichtung zur Unterordnung unter die Leitung. Denn was das Neue Testament uns deutlich macht, ist, dass jede Gemeinde Ordnung und Struktur braucht und dass Gott der Gemeinde, jeder einzelnen Gemeinde, Ältesten gibt, die für das Wohl des Einzelnen verantwortlich sind. Und hier gibt es zwei entscheidende Stellen, die wichtig sind, um das zu verstehen. Und die sind in Hebräer 13, Vers 17 zum Ersten, wo der Schreiber schreibt, gehorcht und fügt euch euren Führern. Und ich habe das eure hier unterstrichen, weil es geht nicht darum, irgendwelchen Menschen sich unterzuordnen. Es geht nicht darum, irgendwie jemanden im Internet zu finden, der dir gefällt, sondern deinen Führern, die persönlich für dich verantwortlich sind, denn sie wachen über eure Seelen. Und das ist eine Stelle, die jedem Pastor ziemlich schwer auf dem Herzen liegt. Ich wache über eure Seelen, weil ich Rechenschaft geben werde und ich werde vor Jesus stehen und ich werde ihm sagen müssen, wie habe ich mich um meine Leute gekümmert. 1. Petrus 5, Vers 1, auch hier diese Betonung darauf, die Ältesten unter euch, die Ältesten unter euch, ermahne euch, der Älteste und Mitzeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbar werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Und hier das zu sehen und andere Stellen noch in der Apostelgeschichte oder in den einzelnen Briefen zu sehen, es ist so wichtig und deutlich zu verstehen, dass jede Gemeinde seine eigenen Leiter hat. Und ich habe es vorhin schon gesagt, heute im Internetzeitalter kannst du jeden irgendwo immer einen finden, der deine Meinung hat und der dir noch besser gefällt und der noch besser predigen kann und der die Position, die du hast, noch besser vertreten kann. Aber all diese Lehrer, die es gibt, die auch verfügbar sind und die auch ihre Berechtigung und aus denen viel Segen kommt, bei allen denen muss man verstehen, dass keiner dieser Lehrer für dich beten wird, dass keiner dich von dieser Lehrer dich kennt und auch keiner von denen mit dir reden wird. Das ist die Position, die dein Ältester hat und dafür sind deine Pastoren mit verantwortlich. Und das ist ein Schritt, den jedes Mitglied bewusst tut, sich dieser Leitung unterzuordnen, zu wissen, ich werde sozusagen versorgt von dieser Leitung. Ich habe Menschen über mir, die über meine Seelen wachen, die sich um mich kümmern, die unter deren Obhut ich bin. Und du lässt dann auch als Mitglied bewusst diese Verantwortung der Ältesten, lässt sie das wahrnehmen. Und das ist Teil der Gemeindemitgliedschaft. All das, um zu sagen, dass Mitgliedschaft nicht nur ein Name auf einer Liste ist. Es geht uns nicht darum, hier die Zahlen vorlegen zu können und zu sagen können, wie viele Mitglieder wir haben. Es geht uns darum, die einzelnen Personen zu sehen, die Teil sind und zu sehen, wie sie integriert sind und wie sie sich einbinden und wie sie mit vor Ort in dieser Gemeinde, diesem Leib wirken. Und so ist Mitgliedschaft nicht nur eine formelle Sache, die wir auf dem Papier erledigen, sondern Mitgliedschaft ist eine Verpflichtung. Eine bewusste Verpflichtung, mit der man ausdrückt, ich bin Teil dieser Gemeinde. Mitgliedschaft bedeutet auch, sich bewusst einzugliedern. Und Mitgliedschaft ist eine feste Zusage, dieser bestimmten Gruppe von Menschen anzugehören und Teil von ihnen zu sein. Das soweit zu dem. Es ist, ich habe versucht, das kurz zu halten. Das ging auch relativ gut. Es war auch viel, das gebe ich auch zu. Jetzt möchte ich euch die Möglichkeit geben, noch Fragen zu stellen. Wenn ihr keine habt, ist das auch okay? Nee, Quatsch. Und Christian wird mich unterstützen. Das habe ich schon besprochen mit ihm. Vielleicht, um euch ein bisschen Luft zu geben und nachdenken zu lassen. Ich habe einiges an möglichen Büchern für diejenigen, die sagen, sie möchten sich damit mit den ganzen Themen, sowohl Gemeinde als auch Mitgliedschaft, noch mehr beschäftigen oder einfach mal einlesen. Wer eine Leseratte ist, für den kann ich zum einen Leben im Haus des Vaters empfehlen. Das ist das Buch, das wir momentan jedem geben, der bei uns durch den Grundlagenkurs geht. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe es aber nicht bekommen, dann kommt auf mich zu. Das ist das Buch, was sehr umfassend, sehr grundsätzlich die Idee von Gemeinde, von Ortsgemeinde vor Ort erklärt und auch einen Abschnitt hat, was Mitgliedschaft bedeutet. Ein anderes Buch, sehr bekannt, 9 Merkmale einer gesunden Gemeinde, auch darin ist ein Abschnitt zur Mitgliedschaft. Auch darin sind sehr viele fundamentale, wichtige Prinzipien dabei. Für diejenigen, die nicht gerne lesen und es gerne knapp haben möchten, ist Wayne Mack, Gemeindeglied sein oder nicht sein, empfehlenswert. Ich sage immer bei allen Büchern, kann das von der Praxis her ein bisschen unterschiedlich umgesetzt sein, also weil viele von diesen Autoren sehr von ihrer eigenen Gemeindeerfahrung sprechen, aber viele der Prinzipien sind sehr gut. Dann gibt es auch noch eine Option von, das habe ich jetzt leider nur in Englisch hier, aber auf Deutsch sieht es genau gleich aus, Gemeindemitgliedschaft, genau, von Jonathan Lehman. Auch er hat viele gute Sachen dazu zu sagen. Auch hier immer prüfend lesen. Und dann haben wir hier noch, was ist ein gesundes Gemeindemitglied? Hier geht es mehr darum zu überlegen, was soll ich denn tun, wenn ich wirklich ein Mitglied der Gemeinde bin. Er etabliert hier nicht so groß die Frage, warum Mitgliedschaft und wie das aussieht. Er geht davon aus, dass jeder dem zustimmt. Er beschreibt hier dann nur noch mehr, wie man die Rolle als Mitglied ausfüllen kann. Das ist übrigens eines der Bücher, das wir allen neuen Mitgliedern geben. Auch da, wenn ihr es noch nicht habt, sagt mir Bescheid.